Das ist eigentlich die Geschichte. Ich habe jetzt eigentlich nur noch einen Nachtrag, der ist ein bisschen länger, der geht über, und für die, die Marx kennen oder für die, die Marx kennenlernen wollen, über das Wort werterwahre Arbeitskraft von Marx und wie sich das, was ich jetzt erzählt habe, dazu verhält. Es ist nämlich nicht, es ist ein bisschen verschoben gegeneinander. Der Marx hat nämlich, wenn es Wortmeldungen gibt, verschiebe ich das für weiter hinten, ja. Aber ist nicht im Moment, oder? Der Marx hat nämlich sein Buch geschrieben, eben Das Kapital. Da argumentiert er so: Was bezahlt wird im Lohn, ist der notwendige Aufwand, den man eben zahlen muss, um einen Lohnarbeiter zu haben. Ja, ich habe eine andere Version davon vorhin gesagt. Im Lohn, wo die Bedingung dafür ist, dass ein Gewinn rauskommt, wird anerkannt, wie viel Aufwand ist gleich, wie viel Lebensmittel sich für diesen Menschen lohnen. Marx hat den Ton anders gemacht und gesagt, da wird der Wert im Lohn, im Preis der Arbeit, wird der Wert der wahre Arbeitskraft bezahlt, und der Wert der wahre Arbeitskraft ist, der ergibt sich aus dem Umkreis der notwendigen Lebensmittel, die aufgewendet werden müssen, damit der Arbeiter und seine Familie und seine Kinder, also auch der Nachwuchs der Arbeiterschaft, in einem Land immer wieder erzeugt wird und erzeugt werden kann. Er hat also gesagt, da ist eine gewisse Größe, die ist objektiv auf dem Kapital vorgegeben, die da bezahlt werden muss. Jetzt muss man auf die eine Seite mal sehen. Das ist, den Menschen wird im Lohn der Umkreis der notwendigen Lebensmittel, damit sie als Lohnarbeiter sich reproduzieren können, damit sie morgen wieder da sind bei der Arbeit und damit auch in der nächsten Generation wieder welche da sind. Denen wird das Notwendige bezahlt. Das selber ist schon eine schlimme Kritik. Menschen werden aufs Notwendige reduziert. Die Arbeit, die viel mehr abwirft als das Notwendige. Die Arbeit, die abwirft alles, was man eben erzielen will und wofür man einen Aufwand treibt, wirft die Arbeit ab. Und Arbeit in dieser Gesellschaft reduziert die Menschen aufs Notwendige. Auf das, was man halt braucht, damit man auf einem bestimmten, einmal anerkannten gesellschaftlichen Niveau die notwendigen Unkosten eben wie Miete, wie Heizung, wie Lebensmittel, wie Transport, wie vielleicht sogar auch Freizeitgestaltung halt abdrücken kann. Menschen werden aufs Notwendige reduziert. Freiheit, drüber hinaus, Überschuss, Muße, alles das gibt's nicht. Aufs Notwendige werden sie reduziert, ist die Kritik. Aber jetzt reden wir heute ja schon am ganzen Abend davon, dass dieses Notwendige in sehr vielen Fällen überhaupt nicht zustande kommt. Dass das Notwendige in der Praxis oft ideal ist. Ja, wenn man jetzt heute solche Typen da nimmt, wie den Psirske, der Zeitungsartikel, wer es so weit lesen kann, Arbeit darf nicht arm machen. Da merkt man, für diesen Menschen ist das Notwendige ideal, und das klagt er ein. Mehr als das Notwendige ist schon überhaupt in seiner Vorstellungswelt nicht mehr vorhanden. Arbeit darf nicht arm machen. Man muss mit Arbeit über die Runden kommen können. Ja, das ist die Forderung. Also da ist die Kritik, die der Marx die Menschen werden aufs Notwendige reduziert, sagt. Die Kritik ist, die ist schon längst überrundet. Das Erreichen wäre eine tolle Sache, ist hier der Standpunkt. Das nächste, dieses Notwendige, was der Marx benennt, diese notwendigen Reproduktionskosten der Arbeiterklasse, habe ich es dabei eben so heißt, diese Kosten, dieses Notwendige ist nichts, was in der Kapitalrechnung vorkommt. Das war vorhin mal ganze Ausführung. Bei den Gründen, warum das Kapital Lohn zahlt, und bei den Bestimmungsgründen, wie viel Lohn das Kapital zahlt, ist diese Rücksicht auf die Notwendigkeit der Reproduktion der Arbeiterschaft einfach nicht drin. Der Marx behauptet auch gar nicht, das wird immer bezahlt. Sein Buch besteht erstmal darin, dass der sagt, man muss die Profitmacherei, man muss das kapitalistische Wachstum erklären können, unter der Bedingung, dass das gezahlt wird. Man muss das erklären können unter der Bedingung, dass die nicht dauernd bloß beschissen werden. Man muss das als einen normalen ökonomischen Akt erklären können. Das ist sein Ding, er macht sich die Aufgabe, er will die Akkumulation erklären, auf Basis dessen, auch dann muss sie gelingen, die Akkumulation, wenn die Leute, die Arbeitskräfte, den notwendigen Lohn gezahlt kriegen würden. In der Praxis kriegen sie ihn nicht bezahlt. Eine Notwendigkeit ist es allerdings schon, dass der Wert der wahren Arbeitskraft bezahlt wird. Nicht beim einzelnen Individuum, nicht auf die kurze Sicht, aber aufs Ganze und auf die lange Phase schon. Wenn die Arbeiterklasse so wenig Geld zum Leben kriegt, dass sie dran verkommt, verkommen hat jetzt viele Bedeutungen, das eine ist verhungern, das andere ist krank werden, immer klappriger werden, schwächer werden. Ja, ich höre zum Beispiel, dass inzwischen die Amerikaner wieder schrumpfen. Ja, jetzt haben wir doch ein halbes Jahrhundert, die Menschen werden immer größer. Jetzt sollen sie wieder kleiner werden, seit neuestem. Also, wenn wirklich die Arbeiterklasse verkommt, verkommen hat dann auch die Seite kriminell werden, auch die Seite aufsässig werden, womöglich revolutionär werden. Muss ja nicht sein, ist ja keine Notwendigkeit, folgt ja nicht direkt drauf. Alle Formen dessen, dass die einfach nicht mehr funktional ist, sind natürlich Sachen, die nicht auszuhalten sind. Deswegen die Notwendigkeit, dass der Wert der wahren Arbeitskraft, die notwendigen Reproduktionskosten der Klasse bezahlt werden, die gibt es schon, aber die Notwendigkeit gibt es nicht als Bestandteil der Kapitalkalkulation. Die Notwendigkeit existiert bloß fürs Gemeinwesen als Ganze. Und als solche Notwendigkeit, die Leute wohnen und so weiter, das alles ist auch für sich keine ein für alle Mal gegebene feste Größe, sondern das ist umstritten und was die Arbeiterklasse sich da erkämpft, ist dann ein Standard, der gilt als normal. Der ist dann die normale Reproduktion, das gehört dann zum normalen Leben dazu. Wir erleben im Moment der Zeit, da wird an diesem, Marx sein Buch heißt historisch und moralischen Element, da wird an diesem gesellschaftlich zugestandenen Lebensstandard total rumgeknapst, der wird einfach langsam immer niedriger definiert. Das heißt nicht, dass die Erhaltung der Klasse nicht mehr gelingt. Dass sie nicht mehr gelingt, das gilt für die Teile, die nicht mal diesen Mindestlohn erzielen. Aber das gilt nicht für die gesamte Klasse. Also so zynisch ist die Ordnung dann schon, dass sie mit Millionen, die sich nicht ordentlich ernähren können, gut zurechtkommt, wenn nur die allgemeine Reproduktion des arbeitsfähigen Volkes zustande kommt. Ja, zur Not über Einwanderung. Das ist auch ein Mittel. Wenn die Deutschen zum Beispiel so arm werden, dass sie keine Kinder mehr kriegen, obwohl das kann nicht, man soll nicht sagen, das kommt alles von Armut. Aber wenn sie keine Kinder mehr kriegen, auch Einwanderung ist ja eine Antwort auf das Problem, wie haben wir immer genug arbeitsame Leute. So, jetzt mache ich erstmal Schluss damit. Aber wenn es keinen Diskussionsbedarf gibt, dann müssen wir einfach aufhören. Ja, der Unterschied, glaube ich, liegt nicht im Standpunkt, sondern der Unterschied liegt in dem, wie leicht oder wie weit man kommt mit dem Standpunkt. Also, wenn ich da vorhin gesagt habe, wie schaut es mit der Untergrenze des Lohns aus? Gibt es da eine? Und dann sage ich als nächstes, naja, erstmal ist der Arbeitgeber nimmt da die Stellung ein, er zahlt wie bei jeder Ware so wenig wie möglich. Wenn ich das sage, dann ist die Stellung hat er immer, bei jeder. Auch der Brötchenkäufer nimmt das Billigere, wenn das Billigere genauso gut ist. Das ist erstmal der allgemeine Standpunkt. Der Unterschied ist, den Stahl kriegt er nicht billiger, weil ihm gegenüber ein anderer Unternehmer sitzt, der den auch bloß hergibt, den Stahl, wenn es für ihn ein Geschäft war, den Stahl zu verkaufen. Den Arbeiter kriegt er billiger, weil der sich unbedingt verkauft. Der verkauft sich, ohne dass er selber die Messlatte lohnt sich's für mich überhaupt anlegen kann, weil er muss, das war vorhin das Argument, der kann er nicht sagen, dann stellen wir das Verkaufen von Arbeit halt mal ein Jahr lang ein, wenn die Preise gerade schlecht sind. Also ich glaube, der Unterschied liegt nicht im Standpunkt, sondern der Unterschied liegt darin, wie leicht es für den Nachfrager der Ware Arbeit ist, seinen Standpunkt, er will möglichst wenig zahlen, bei dieser Ware durchzusetzen. Ja, weil sie das so schlecht kann. Weil sie eben das Verkaufen nicht lassen können. Sogar wenn man nicht von dem Lohn leben kann, muss man für ihn arbeiten, denn wenn man gar nichts verdient, kann man noch schlechter leben. Dazu passt dann natürlich auch der nächste Schritt, weil man das bei der Arbeit leichter durchsetzen kann als bei anderen Produktionsbedingungen. Deswegen sind sie natürlich da auch entsprechend anspruchsvoll und treten unverschämt auf. Beim Stahl und bei sonstigen Produktionsbedingungen tritt der Unternehmer schon gleich nicht unverschämt auf, weil er weiß, er hat einen von seiner Sorte gegenüber. Da wird auch der Preis gedrückt, wenn es geht. Das ist schon klar, das ist nicht der Punkt. Aber da weiß man, dass man das nicht einfach so immer machen kann. Bei Lohn ist es anders. Halt speziell dann, wenn die Arbeitslosigkeit groß ist. Dann kann man das immer machen. Und dann tut man es auch. Und offenbar bodenlos. Also ohne irgendeine Bremse.
In beiden Fällen wird ja die Konkurrenz der Verkäufer ausgenutzt. Nur hat die Konkurrenz einen anderen Zufall. Also die Anbieter von Stahl konkurrieren halt darum, mit dem Stahlanbieter Gewinn zu machen. Wenn einer produktiver ist, kann er billiger anbieten, aber dann macht er immer noch Gewinn. Das ist halt bei den Arbeitern überhaupt nicht.
Ja, das ist immer ein schöner Punkt an der Stelle, der Unterschied. Die Konkurrenz der Kapitalisten zwingt sie zum Einsatz der Mittel ihres Erfolgs. Die Konkurrenz der Arbeiter zwingt sie zum Verzicht auf ihren Erfolg. Ja, das ist ein schöner Hammer. Die Konkurrenz der Kapitalisten, die haben auch das Problem, dass ihnen nicht jeder alles zu dem Preis abkauft, den sie gern haben wollen. Die müssen auch mit Preisen sich unterbieten und dem Käufer Angebot machen, das ist schon klar. Aber was heißt das für die? Die müssen die Mittel ihrer Gewinnmacherei verschärft anwenden. Dann können sie sich sinkende Konkurrenzpreise leisten. Wenn die Arbeiter untereinander konkurrieren, dann müssen sie auf das, was sie von der Arbeit haben, verzichten. In ihrer Konkurrenz geben sie das auf, warum sie überhaupt arbeiten gehen. Eben den Ertrag der Arbeit. Naja, das mit dem Preis alles eingeschlossen ist so eine Sache. Man kann natürlich sagen, das kann auch dem Stahlproduzenten passieren, dass er die Preise nicht erlöst, die Produktion gekostet hat. Dann war es bei ihm halt damals kein Geschäft. Hat aber den Effekt, dass er das nicht wiederholt. Dann bietet der Stahl halt nicht an. Dann reduziert er die Produktion, dann stellt er weniger her, bis er Preise erzielen kann, die sich für ihn wieder lohnen. Oder er verändert seine Produktion intern und stellt auf die Weise seine Kosten so weit niedrig, dass sie sich zu dem Verkaufspreis, den er erzielen kann, lohnen. Da ist der Unterschied zum Arbeiter. Auch, wie gesagt, es gibt auch auf der Seite der Unternehmen, auf der Seite der Warenproduzenten und der Händler gibt es auch Notverkäufe. Es gibt auch, manchmal verkauft man was und hat nichts verdient. Das kommt schon vor. Aber dann, das war das letzte Mal, dasselbe tut man nicht wieder. Man produziert nicht unter den Bedingungen wieder, wo man wieder so scheitert. Und das ist der Unterschied zum Arbeiter. Es ist überhaupt das Gesetz des Werts, dass der Produzent die Ware nicht wieder auf den Markt bringt, wenn sie für ihn sich nicht lohnt. Dass ihm das einmal passiert, das ist immer wieder drin. Aber dass er das nicht dauernd macht, wenn es sich nicht lohnt, das ist überhaupt die Weise, wie sein Verkaufspreis eine objektive Größe wird. So sichert er, dass in seinem Verkaufspreis seine Kosten und sein Gewinn drin ist. In der Regel. Der Arbeiter auf seiner Seite verkauft bedingungslos. Und damit hat sein Erlös keine objektive Größe mehr.